Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Ja, guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht. Hier ist Folge 3 von Haare im Thunfisch, dem ALF-Podcast. Und hier am Mikrofon sind sowohl Tom Cruise als auch Bob Seger, kleiner Scherz, dazu später mehr. Nein, hier vor dem Mikrofon sitzt wie immer der Lars und am anderen Ende der Leitung sitzt wer?
Oft kopiert, nie erreicht, hier ist Brian. Hallo.
Brian, wir sind bei Folge 3. Wir wollen heute sprechen über die ALF-Episode Nummer 3, die da heißt im Deutschen Katzenjammer, aber du kannst uns vermutlich noch mit ein paar weiteren Daten aufwarten.
Selbstverständlich, das ist ja mein Job, seit wir diesen Podcast gestartet haben.
Genau, Recherche und Archiv, Brian.
Ja, ja, genau. Erstausstrahlung in Deutschland war am 19.01.1988, wie Lars schon sagte, unter dem Titel Katzenjammer. Die Erstausstrahlung in den, jetzt wollen wir mal versuchen, ob ich USA richtig hinbekomme. Ich habe es schon hinbekommen. Am 6. Oktober 1986, der Originaltitel ist Looking for Lucky. Wie wir schon in Folge 2, glaube ich, angeteased haben, auch das ist kein Songtitel, aber das dürfte die letzte Episode gewesen sein, die im englischen Original keinem Songtitel entspricht.
Wir haben natürlich recherchiert mit, weil er gibt, ist tatsächlich ein Song, der Looking for Lucky heißt. Der ist von Hootie and the Blowfish, aber von 2005. Also so vorausschauend werden die ALF-Macher nicht gewesen sein, sich auf diesen Song zu beziehen.
Nein.
Natürlich gibt es eine ganze Menge an Songtiteln, die zum Beispiel Looking for Love lauten, ne? Und einen ganz, ganz bekannten, der nach was anderem sucht,
sage,
nämlich I've been looking for
Stoff. Oh, Hilfe.
Ich habe es ja nur angedeutet. Egal. Auf jeden Fall Looking for Lucky, weil es geht tatsächlich in dieser Folge um die Katze der Tenners.
Das ist richtig, denn die Eröffnungssequenz zeigt ALF, wie er Lucky hypnotisiert. Und er möge doch jetzt bitte kein Kater mehr sein, sondern ein Krapfen. In diesem Moment kommt Willy ums Eck. Was macht ihr da? Und die Folge geht schon wunderbar los, als ALF darauf antwortet, Willy, so ein Schreck, du solltest deine Glocke um den Hals tragen.
Ja, wunderbar. Das sage ich übrigens auch mal im Alltag ab und zu, wenn mich jemand erschreckt.
Ja. Ja, das sind Dinge, die...
Wenn sich jemand so von hinten an einen ranwandt, dann kommt das so automatisch aus mir raus.
Ja, und es sind Dinge, die halt einfach in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen.
Besonders bei so TV- und Film-Nerds, wie wir beide es sind.
Vollkommen korrekt. Ich glaube, in diesem Dialog, bis dann die Intro-Musik kommt, passiert nicht wirklich viel, außer dass...
Aber ich könnte mich aufregen. Ich könnte mich tatsächlich an dieser Stelle nochmal kurz aufregen. Ich möchte mich aufregen. Ist ja ganz nett mit dem Krapfen, ne? Aber wie in drei Teufelsnamen kommt man von Bagel im Englischen auf Krapfen im Deutschen?
Spannend. Da sind wir wieder bei deiner Theorie, der ich langsam immer mehr glaube, dass man dem deutschen Publikum nicht zugetraut hat, zu wissen, was ein Bagel ist.
Zumindest nicht in den 80ern. Mittlerweile gibt es die an jeder Straßenecke, ja.
Und die sind sehr gut.
Ja.
Reden wir nicht übers Essen, sonst bekomme ich Hunger.
Okay. Wir reden ja später noch über, sagen wir mal, andere kulinarische Vorlieben, also insbesondere die von ALF.
Wie schon eingangs erwähnt, das Intro ist dieses Mal, nicht sonderlich diskutierenswert. Willy macht ganz klar. Sehr schön. Dass Lucky ein Familienmitglied ist und man Familienmitglieder nicht isst.
Ja, aber es ist ganz niedlich, wie er Lucky so im Arm hält und ihm wirklich gut zuredet, sagt, Lucky, du bist kein Krapfen, hörst du, du bist kein Krapfen. Das ist ganz süß.
ALF macht natürlich seine Scherze. Und dann ist der Prolog, das habe ich jetzt gerade echt gesucht, das Gegenteil zu Epilog, der Prolog, ist der Prolog schon vorbei. Und nach dem obligatorischen Intro sehen wir im Tanner Wohnzimmer. Was, Lars? Was sehen wir da?
Ein heilloses Durcheinander. An awful mess, würde man, glaube ich, im Englischen sagen. Also wirklich, da liegt kein Stück mehr auf dem anderen. Das Wohnzimmer ist komplett verwüstet. Es liegt überall Essen rum oder Müll liegt zumindest rum. Ich glaube, zu essen ist gar nicht mehr so viel. Alf hat sich es in der Abwesenheit der Tanners richtig gut gehen lassen. Das kann man, glaube ich, in dieser oder anhand dieser Totale, die uns durchs Wohnzimmer führt, am Anfang gut nachvollziehen.
Absolut.
Und dann kommt's knüppeldick. Dann kommt auch wieder eine dieser unvergesslichen Szenen.
Möchtest du oder soll ich?
Ich lasse dir den Vortritt, lieber Brian.
Es wird schwer. Es wird sehr schwer. Die Kamerafahrt stoppt an der Küchentür und ins Bild kommt Alf mit zurückgelegtem Kopf, die Frisur, also das, was man bei ihm Frisur nennen möchte, weht quasi im Wind. Er trägt ein blaues Hemd, eine Sonnenbrille und hat eine Gurke in der Hand.
Oder eine Zucchini oder irgend so ein Ding. Ja, ja, irgend so ein.
Ich glaube, es ist eine Gurke. Ja, erinnere mich später bitte nochmal an die Gurke, weil das ist auch, fand ich auch sehr witzig. Und er gibt eine fantastische nonverbale Version von Oldtime Rock'n'Roll zum Besten. Währenddessen kommen irgendwann die Tanners zurück. Das habe ich vorhin vergessen. Willy hat Alf und Lucky allein gelassen, weil er Kate und die Familie abholen musste. Und sie kommen durch die Tür und in der deutschen Synchro sagt Willy sowas lapidares wie: So, da sind wir. Ja. Und sie sehen dieses absolute Chaos. Und Willy geht einfach nur zu diesem Kassettenrekorder und drückt Stopp.
Ja, aber nochmal ganz kurz zu diesem Playback-Auftritt. Weißt du eigentlich, dass es eine Persiflage ist?
Nein, das wusste ich nicht.
Und zwar genau diese Szene liefert Tom Cruise in Lockere Geschäfte, in Risky Businesses ab.
Den habe ich tatsächlich nie gesehen, zu meiner Schande.
Da tanzt er nämlich auch zu diesem Song von Bob Seger, Strumpfsock, wie man in Norddeutschland sagt, in der Wohnung rum, weil seine Eltern gerade nicht da ist. Lässt er auch die Sau raus. So, und diese Szene wird quasi hiermit veräppelt.
Jetzt verstehe ich auch deine Einleitung mit Tom Cruise, weil das habe ich nicht verstanden. Aber hey, ich lerne.
Tja. Auch ich habe recherchiert.
Okay.
Und wie das bei Reise nach Jerusalem so schön ist, sobald Willy auf den Knopf des Kassettenrekorders drückt, verharrt Alf in dieser Position.
Und dann?
Oder war das die Reise nach Jerusalem, Brian? Ich überlege gerade, ist das nicht, das ist doch Stopptanz, oder?
Die Reise nach Jerusalem ist das mit den Stühlen.
Genau.
Und wenn die Musik aufhört, muss man sich hinsetzen.
Richtig. Also ist das eher Stopptanz. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, überhaupt das Gegenteil. Alf macht einen Freeze und das finde ich auch unglaublich witzig. In dem Moment, er hat gerade noch gerockt und in dem Moment, wo Willy auf die Taste drückt, wunderbar.
Und wieder natürlich mit dem Puppenspiel, das klassische Alf, die Nase zurückziehen. Er wird natürlich gefragt, was hier los ist. Und er wollte ja alles sauber machen. Und Kate sagt, wann hast du uns denn zurückerwartet? In 3 Monaten? Und vielleicht hätten wir vorher anrufen sollen. Oh, ich hatte die Musik ein bisschen lauter. Ich hätte das Telefon gar nicht gehört. Und so bekommt dieser Dialog, diese Sequenz so ein bisschen eine Eigendynamik. Bis dann der Punkt kommt, wo der Twist in dieser Folge einsetzt.
Ja, wir müssen noch mal ganz kurz beim Katzenfutter bleiben. Willy fragt Alf, ob er wahrscheinlich auch noch das Katzenfutter gefressen hat, weil ja nichts mehr zu essen im Hause ist. Und ich glaube, der letzte Keks, der auf dem Tisch liegt, der muss und den Brian gerne haben möchte, der muss dann auch noch mit Alf geteilt werden. Also es ist nichts mehr zu knabbern im Haus. Und er fragt Willy Alf nach dem Katzenfutter. Und dann sagt Alf im Deutschen, kein Stück. An Hunger verendete Katzen verlieren ihren feinen Geschmack. Ein wunderbarer Satz.
Ja.
Und der ist im Englischen komplett anders. Im Englischen sagt er, no way, I draw the line at intestinal byproducts. Das heißt, er zieht seine Grenze bei, ja, was soll man sagen, Fleischnebenprodukten, Darmnebenprodukten, ne, also irgendetwas, was nur Katzen zu essen bekommen, so verstehe ich das. Und hier haben sie einfach mal was ganz anderes genommen im Deutschen. Und das ist der, Das ist mal wieder der Kern von kreative Übersetzung. Wenn du das Original nicht gescheit rüber bekommst, dann mach doch etwas im Stil des Originals. Und das, finde ich, haben sie hier sehr schön getroffen. Sie haben einfach was ganz anderes genommen. Und trotzdem ist das ein absoluter Signature-Satz von Alf.
Richtig, dazu fällt mir noch was ein. Bevor der Gerichtsprozess beginnt, bekommen wir ja eine nicht unerhebliche Information. Im Deutschen ist es, dass Alf scheinbar zwei Supermägen hat. Wobei im englischen Original sind es multiple Mägen. Das wird auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, in einer der späteren Folgen thematisiert, wo er, glaube ich, 7 oder 8 hat.
Ja, er hat auf jeden Fall eine ganze Menge an Ersatzmägen. Das stimmt. Ja. Ja. Die Zahl der Mägen variiert von Episode zu Episode.
So wie der Vorname von Mrs. Ogmanek.
Richtig, richtig. Also im Laufe dieser Szene wird uns immer klarer, dass der Kater verschwunden ist. Warum auch immer. Und der Verdacht fällt auf Alf und es regt sich ein ganz schlimmer Verdacht, nämlich dass Alf den Kater verspeist hat.
Da musst du mir eins erklären.
Ja.
Also nicht, dass der Verdacht sich natürlich anbietet. Aber irgendwann sagt Alf, ich verstehe euren Planeten nicht, ja, bis auf eure Ostfriesen-Witze und die Schotten-Witze, wobei letztere sehr traurig sind. Ja. Das mit den Ostfriesen-Witzen verstehe ich nicht. Wo kommt das? Was ist das im Englischen? Hast du das zufällig auf Englisch geschaut?
Gib mir einen Augenblick Zeit.
Gib mir noch Zeit. Oh je. Nicht singen.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Da sagt Alf ja an einer Stelle, das letzte Mal, als ich Lucky sah, sprang er mit erhobenem Schwanz aus dem Fenster. Ne? Und Willy fragt ihn, was hast du gemacht? Und da sagt Alf, ich war hinter ihm her mit einer Gabel. Und dann erklärt er halt, dass diese Katze-Gabel-Witze auf dem Mellmark echte Klassiker waren. Ähnlich wie, ja, bei uns hier auf Erden die Ostfriesen-Witze oder die Gags aus Schottland, von denen die meisten zum Weinen sind. Ich, ne? Das, die Stelle meinst du?
Ja, die meinte ich.
Ich habe versucht, diese Stelle im englischen Video zu finden. Die ist nicht auffindbar. Genau diese Stelle. Scheint mir gekürzt worden zu sein. Also was immer da bei der Erstausstrahlung vielleicht gesagt wurde, ich fürchte, wir werden das jetzt nicht klären können. Aber hey, mal wieder an euch da draußen, wenn ihr das wisst, bitte gebt uns Bescheid. Wir möchten unglaublich gerne wissen, was an dieser Stelle im Englischen gesagt wurde. Ich habe es nicht finden können.
Same here. I'm sorry.
Also im Endeffekt einigt sich die Familie jetzt darauf, dass Alf Lucky gefressen hat. Er wirkt ja auch noch ein bisschen Haare raus, was dann Willy dazu veranlasst, eigentlich nur noch mehr zu glauben, dass Alf Lucky gefressen hat. Und die Verteidigung von Alf, dass er sich nur so ein bisschen Gelee vom Arm geschleckt hätte und dass es seine eigenen Haare sind, nimmt Willy eigentlich nur, ja, zur Kenntnis.
Es ist auch wieder ein wunderschöner Alf-Willi-Dialog. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, dass jeder als unschuldig gilt bis zum Beweis seiner Schuld? Nicht, wenn der Angeklagte das Opfer herauswirkt.
Oh ja.
Das ist auch auf Englisch sehr schön, wenn der Max Wright gegen Ende so ein bisschen hochgeht. Not if the accused coughs up the victim.
Ja, und dann kommt noch Lynn, ne? Alf denkt, Lynn ist vielleicht auf seiner Seite, ne? Als er so in die Runde fragt, glaubt denn jeder hier wirklich im Raum, dass ich schuldig bin? Und Lynn sagt so, naja, vielleicht hast du ihn aus Versehen gefressen.
Da gibt es aber im späteren Verlauf auch nochmal eine schöne Aussage von Lynn, die auch so ein bisschen Richtung sozial, gesellschaftlich geht. Aber da kommen wir später nochmal hin. Denn? Jetzt ist er natürlich schuldig und die Szenerie wechselt.
Er dampft ab und sagt, ja, sagt mir einfach Bescheid,
oh ja,
wann ihr den Galgen aufgestellt habt.
Den Galgen? Vollkommen theatralisch.
Übrigens noch ein Zitat bezüglich Unterschied deutsche Fassung, englische Fassung. Alf sagt ja bei dieser Diskussion darüber, welche Rechte er hat, ne, sagt, ich kenne meine Rechte aus Wie würden Sie entscheiden? Erinnerst du dich noch an die ZDF-Serie Wie würden Sie entscheiden?
Ja.
Die ist tatsächlich ein Vierteljahrhundert im deutschen Fernsehen gelaufen und ich kenne die noch. Und es ist auch die einzige Gerichtsserie in Anführungsstrichen, die man hier in der deutschen Fassung hat nehmen können. Weil während es im Englischen glaube ich, schon so, also im angloamerikanischen Raum, also insbesondere im US-Fernsehen, schon so Serien gab wie People's Court, was Alf hier zitiert, oder auch später Judge Judy und solche Geschichten, hattest du im Deutschen wirklich nur, wie würden sie entscheiden? Du hättest höchstens noch königlich-bayerisches Amtsgericht sagen können oder so etwas. Also muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut vor dem Übersetzer. Er hat eine gute Entsprechung im Deutschen gefunden. Gefällt mir super.
Eine Geschichte noch, aber das ist sowas, das ihr da draußen, das schaut ihr euch bitte selbst an. Weil es wird grundsätzlich, wenn Alf irgendwas sagt in diesem Verhör, wird der Name eines gewissen Murph gedroppt.
Gott, der Murph, der nicht weiter erklärt wird.
Was wohl irgendwie zu der Zeit ein amerikanische Fernseh-Celebrity irgendwas. Und da gibt's noch diese eine Stelle, möchte ich nur zitieren, wo Alf sagt, habt ihr gesehen, wie Murph in letzter Zeit aussieht? Und dann kommt wieder dieses Puppenspiel und diese Mimik, weil Alf zeigt offensichtlich, dass Murph etwas zugenommen hat. Und später sagt er wieder nochmal, das hat der Kerl da im Fernsehen. Nur so Kleinigkeit, ist aber für die Story nicht weiter wichtig, denn wir springen weiter, es ist Nacht.
Es ist Nacht. Und Alf formuliert eine Art Abschiedsbrief, weil er wird sich jetzt aus dem Staub machen und Lucky suchen. Aber er möchte Tenders nochmal durch den Brief so ein bisschen einen reindrücken.
Hallo, liebe Lynch-Familie.
Ja, verehrte Lynch-Freunde.
Verehrte Lynch-Freunde. So rum. Und natürlich auch wieder eine sehr schöne Kamerafahrt, ganz klassisch. Denn Alf erwähnt auch in dem Brief, dass er wie Dr. Kimble unschuldig ist, aber dass er beschuldigt wird für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, und er wird den Schuldigen finden. Und dann kommt diese schöne Kamerafahrt auf den Abschiedsbrief und dann schwenkt die Szenerie zum Frühstück, wo die Tanners eigentlich auf Alf warten, aber der nicht auftaucht. Und das habe ich so ein bisschen nicht verstanden, muss ich sagen.
Ja, lass uns nochmal ganz kurz bei Kimble bleiben. Vielleicht müsste man den jüngeren Zuhörenden nochmal erklären.
Ah.
Die Jüngeren kennen eventuell gar nichts in Sachen Auf der Flucht, aber das war ja eine ganz, ganz bekannte US-Fernsehserie. Ich meine, die in die 60er Jahre zu verorten, oder? 60er, 70er, so die Richtung?
Korrekt.
Und dann gab es ja erst in den 90ern quasi eine Hollywood-Fassung mit Harrison Ford.
Genau. Ganz kurz die Handlung erzählt, so viel Zeit haben wir. Der Arzt Dr. Richard Kimble wird beschuldigt, seine Frau umgebracht zu haben.
Genau.
Wird schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt, aber es gelingt ihm die Flucht. Und in 120 Episoden in 4 Staffeln sucht er den richtigen Mörder seiner Frau.
Du hast es mal wieder rausgesucht, wunderbar. Ja.
Selbstverständlich. Und du hast recht, zwischen 1963 und 1967. Meine Eltern haben das tatsächlich geschaut.
Ach, guck. Ja, ich habe bloß ein paar Folgen geschaut, als das in den späten 80ern auf Sat.1 wiederholt wurde. Das muss wohl davor, denke ich mal, im Öffentlich-Rechtlichen irgendwo gelaufen sein, bevor es überhaupt Kabelfernsehen gab.
Bestimmt.
Schön, wie der Brief endet übrigens. Meine Verehrung bis zu den Niagara-Fällen. Und damit schließt sein Abschiedsbrief. So, und jetzt schalten wir wirklich hinüber an den Frühstückstisch der Tanners. Und da ist so ein bisschen wieder heile Welt, oder?
Ja, und das habe ich nicht verstanden. Weil sie sind ja obviously immer noch der Meinung, dass Alf den Kater gefressen hat. Aber es ist so, ja, wo bleibt er denn zum Frühstück? Ach, wahrscheinlich ist er immer noch, schämt er sich immer noch, Ding Dong. Also für mich haben die Tanners da mit ihrem Familienkater schon abgeschlossen. Vor allem, dass Brian am Abend vorher noch in Tränen ausbricht und sagt, Lucky ist mein bester Freund. Also das habe ich so nicht wirklich verstanden irgendwie.
Ich sage jetzt mal ketzerisch, vielleicht war in den 80er Jahren ein Tier noch eine Sache.
Das kaufe ich nicht für einen Dollar. Wer übrigens dieses Zitat erkennt, der bekommt einen Keks von mir. Der Junge weint am Abend noch, er ist 7 Jahre alt und der Kater ist sein bester Freund. Und dann, okay, ja. Geschenkt.
Er würde aber auch weinen, wenn sein Lieblingsspielzeug zerbrochen ist und trotzdem wäre, glaube ich, am nächsten Tag einigermaßen gut drauf.
Das stimmt auch wieder.
Ja. Der Transformer aus der Episode 2 ist ja tatsächlich kaputt. Aber das nur nebenbei.
Gut. Was passiert als nächstes? Ach ja. Dr. Tanner, nicht Dr. Kimble, also Dr. Willy Tanner, findet tatsächlich heraus, dass die Haare, die Alf hochgewürgt hat, wirklich seine eigenen sind und sie ihn zu Unrecht beschuldigt haben. Beschulden ist was anderes, da geht es um Geld.
Und da haben wir ihn wieder, ne? Den wissenschaftlich interessierten Willie Tanner.
Der wissenschaftlich interessierte Willie Tanner fand ich auch sehr gut. Als sie diesen Brief lesen, das sind seine Tränen. Blau irgendwas, wie Traubensaft. Und er legt es unter das Mikroskop.
Ja.
Es ist Traubensaft.
Aber könnte sie Tanners wirklich wissen? Ich meine, vielleicht weint Alf violette Tränen. Ne? Ich meine, Spock hat ja auch grünes Blut. Also so weit weg von der Wahrheit muss es ja nicht sein.
Ich wusste, dass du das sagen wirst und du hast vollkommen recht.
Entschuldigung.
Nein, du hast doch vollkommen recht. Was nun aber passiert ist, die Tanners suchen Alf. Und wir erleben in der dritten Folge schon Alf zum ersten Mal in der freien Welt. Und was hier gemacht wird, ist ein wundervoller, und das ist, ich sag's wieder, ihr erinnert euch vielleicht an Folge 2 mit den Gruselfilm-Elementen. Was hier nun gemacht wird, ist das klassische 70er, 80er Jahre Krimiserien, wenn beispielsweise Starsky und Hutch auf der Suche nach Verdächtigen sind. Es wird nur Musik gespielt. Genau. Man sieht die Tanners, sie befragen Menschen, aber man hört den Dialog nicht. Und das ist ein klassischer 70er Jahre Krimiserien-Kniff.
Dialoge sind Blech. Show, don't tell.
Korrekt. Es ist natürlich schön, wie Alf auf der einen Seite eine Katze, ein Foto von Lucky.
Ja, ich liebe das. Er redet mit der Katze. Und er zeigt ihr ein Foto.
Es ist großartig. Und auch Katie Lyon. Wie sie dem Kind erklärt, wie Alf aussieht. Ich habe so big nose. Man kann es schön von den Lippen ablesen.
Ja, und Lynn deutet seine Ohren an und so.
Ja.
Und man fragt sich natürlich als Zuschauer, was sagen sie da wirklich? Ne? Ich meine, das ist ja wirklich der Fantasie des Publikums überlassen, wie die Tanners sich da rausfinden. Sie können ja schlecht sagen, hey, uns ist unser Außerirdischer abhanden gekommen. Sondern sie werden vermutlich sowas sagen wie, wir haben einen wirklich sehr, sehr komisch aussehenden Hund verloren und er hat so ein Zinken und so eine Ohren. Das finde ich ganz, ganz gut, dass man das an der Stelle tatsächlich nicht verbal thematisiert, sondern einfach nur so zeigt. Es ist unglaublich lustig. Also mal wieder ganz klare Anguck-Empfehlung.
Korrekt. Natürlich kommt es, wie es kommen muss. Alf wird gefangen und ins hiesige Tierasyl gebracht. Ich will da gar nicht zu weit reingehen. Es gibt dann eine Sache, wo ich kaputt gegangen bin, als der, ich nenne ihn mal den Gatekeeper, diese Dogge da reinbringt und die in den Zwinger, der neben Alfs Zwinger ist. Wo hast du denn deinen Jockey gelassen?
Ja, genau. Kommen die mit dem Pferd hier an? Es ist ja.
Ja, genau.
Lass es kurz mal beim Hundefänger bleiben. Das ist nämlich ein einigermaßen hochkarätiger Gastauftritt.
Ist das so?
Ja.
Er kam ja auch heute bei der Sichtung schon so bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht zuordnen.
Das ist Darwin Jostin. Und der spielte eine Hauptrolle in dem John Carpenter-Film Assault on Precinct 13.
Nein!
Doch!
Moment.
Sag mal, wie hieß der nochmal im Deutschen? Der hieß doch irgendwie Assault-irgendwas. Komme ich jetzt nicht mehr drauf.
Anschlag bei Nacht, genau.
Und nicht.
Natürlich!
Und John Carpenter muss einen Narren an dem gefressen haben, an diesem Darsteller, weil der ist ja auch noch in zwei weiteren Filmen von Carpenter zu sehen. Nee, warte mal, in einem weiteren Film von Carpenter zu sehen. Er ist noch in The Fog. Und er spielt auch in Eraserhead mit. Das ist jetzt kein Carpenter-Film, aber nur der Vollständigkeit halber. Und dass Carpenter ihn wohl zweimal besetzt hat, muss wohl auch ein bisschen was damit zu tun gehabt haben, dass die beiden Nachbarn waren in den Hollywood Hills. Also man kannte sich vom Rasenmähen vermutlich.
Ja gut, Carpenter war ja dafür bekannt oder ist dafür bekannt, dass er immer weitestgehend mit denselben Schauspielern. Aber tatsächlich, das ist Napoleon Wilson. Ja gut, bei Alf hat er 20 Pfund mehr. Wahrscheinlich. Ach ja, meine Güte. Ah, für die Zuhörenden. Assault. Anschlag bei Nacht. Englischer Titel Assault on Precinct 13. 1976. John Carpenter. Anschauempfehlung. Ich glaube, bei meiner letzten Sichtung fand ich den schlecht gealtert und ich hebel mich gerade hier so ein bisschen selber aus. Es ist ein fucking Carpenter-Film. Schaut euch den an. John Carpenter sollte man kennen. Ich drifte ab. Lars, rette mich.
Zumindest als Zeitdokument muss man das Ding gesehen haben.
Definitiv.
Ja, und Darwin Jostin hat tatsächlich noch so ein paar postmortale Credits bekommen. Er ist nur in Anführungsstrichen 60 Jahre alt geworden, aber das ist ja auch heutzutage kein Alter mehr. Und tatsächlich so Regisseure wie zum Beispiel Quentin Tarantino haben nach seinem Tod gesagt, dass er ein absolut unterschätzter Schauspieler war, dessen Talent nicht genügend gewürdigt wurde. Also ein ganz toller Typ und tatsächlich eine Gastrolle bei Alf.
Also Lars, da hast du jetzt aber wiederum die Kurve sehr, sehr gut bekommen. Tolle Überleitung.
Dankeschön, Dankeschön. Es kommen ja noch zwei weitere Gaststars hinein, aber über die habe ich deutlich weniger gefunden. Da kommt ja auch noch ein Vater mit der Tochter rein.
Dieses grässliche Kind, oh Gott.
Genau, aber zunächst einmal kommt nochmal unser Darwin Jostin rein als Hundefänger und bringt jetzt eine Katze, die Alf für Lucky hält. Und tut sie da in Käfig. Und das ist tatsächlich blöderweise dann auch die Katze, die sich ein Mädchen dann als zukünftiges Haustier auswählt.
Ja.
Da kommt nämlich eine verwöhnte Göre, man kann es gar nicht anders sagen, kommt da hinein mit ihrem Vater. Der Vater ist offenbar auch noch ein etwas höheres Tier in Hollywood, ist Produzent. Na klar, wir sind in L.A., ne, wo denn sonst?
Mhm.
Und die ist wirklich verzogen. Er bezeichnet Alf als Abscheulichkeit. Und ich glaube, der Hundefänger lässt auch durchblicken, dass er ja eigentlich Schauspieler ist, ne? Und dann sagt die Kleine so neunmal klug, mein Daddy ist Produzent und er sagt immer, alle Schauspieler sind Idioten. Also richtig, richtig. Also eine Bekannte von mir hätte gesagt, boah, sofort zur Adoption freigeben, aber sofort zur Adoption freigeben. Ganz schlimm. Man kann vielleicht noch sagen zu der kleinen Kinderdarstellerin, Carrie Lorraine heißt sie. Und sie hat
Carrie Lorraine
in nicht vielen Kino- respektive Fernsehproduktionen mitgewirkt, aber zumindest in einem Horrorfilm 1986 namens Dolls. Und den habe ich noch nie gesehen. Aber da wir es ja schon in der letzten Folge von sprechenden Puppen hatten, dachte ich, jetzt wo Halloween demnächst sich wieder nähert, könnte ich mir den mal reinziehen, wenn es den irgendwie im Streaming oder auf digitalem Datenträger zu ergattern gibt.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, von Dolls habe ich schon sehr viel gehört, aber noch nie gesehen.
Okay, dann würde ich sagen, packen wir den einfach mal auf die gemeinsame Liste und gucken uns den an.
Das ist eine Wahnsinnsidee.
Der Papa wird übrigens gespielt von Jed Mills und den kenne ich tatsächlich aus Twin Peaks. Da hat er mitgespielt, kleinere Rolle.
Auch eine Serie, die ich nie gesehen habe.
Jetzt würde ich tatsächlich sagen an dieser Stelle, klare Guckempfehlung.
Ja, ich habe doch keine Zeit, ich habe doch keine Zeit. Ich bin doch so verhaftet hier mit Haare im Thunfisch. Ich kann mir doch nicht noch andere Dinge außer Alf anschauen.
Das stimmt. Dann kehren wir zurück zu den Haaren im Thunfisch. Alf zettelt jetzt in dieser Szene mit Hundefänger, Papa, Produzentenpapa und Tochter einen kleinen Aufruhr an. Er macht Lärm, die Hunde machen mit. Und Alf nutzt die Gelegenheit zu fliehen, krallt sich aber ganz kurz noch die Katze, die Heidi schon sich ausgewählt hat und auf dem Arm hat, entreißt ihr die Katze und düst aus der Tür. Und das sieht fast aus wie so eine, ja, sieht fast aus wie im Zeitraffer, ne? Wie das gedreht ist. Ist es, ne?
Ist es. Ja. Ist definitiv.
Weil das einfach noch viel dynamischer wirkt und weil natürlich sämtliches Spiel in diesem Ganzkörperkostüm und Alf sieht man jetzt hier mal wieder im Ganzen, das wird ja ab Staffel 2 ein bisschen abnehmen oder glaube ich gar nicht mehr, er wird gar nicht mehr zu sehen sein in komplett.
Glaube ja, ja.
Das glaube ich, musste hier ein bisschen Dynamik rein und deswegen vermutlich der Zeitraffer. Ja, Alf düst mit der Katze ab, von der er denkt, dass sie Lucky ist.
Und zettelt den Aufstand der Hunde an, indem er den Napf an den Gittern nach links und rechts zieht.
Ja, wie in so einem zweitklassigen Gefängnisfilm. Genau. Es ist wunderbar.
Genau. Ja. Wir sind auch schon fast am Ende der dritten Episode Katzenjammer.
Ja.
Alf ist natürlich schon vorbereitet, sitzt im Wohnzimmer der Tanners, hat Beweisstück B unter einem Karton versteckt und dann kommt die Familie und ich kürze das Ganze mal ein bisschen, man muss ja keine dramatischen Pausen machen, Willy kommt dann.
Alf Vance seinen großen Auftritt.
Genau. Willy kommt dann mit dem richtigen Lucky, der scheinbar die ganze Zeit in Ogmanics Keller war. Und Alf sagt dann aber noch irgendwas so nach dem Motto, na, wir fühlen uns jetzt schon ein bisschen schlecht, ha? Irgendwie sowas.
Da kommen wir uns jetzt wohl etwas komisch vor.
Ja, genau.
Übrigens, ein schöner Schlussgag für diese Szene ist, wo Brian sagt, hey, super, dann haben wir jetzt ja zwei Katzen. Und Alf sagt, null problemo. Du wirst ganz müde.
Ja. Ich wollte es gerade noch sagen. Es ist nicht klar, was mit Fake Lucky, nenne ich ihn jetzt einfach mal, am Ende des Tages passiert. Aber wahrscheinlich haben sie ihn wieder zurück ins Tierheim gebracht. Und den Epilog dieser Folge finde ich tatsächlich aber auch sehr schön. Denn es ist ein Dialog zwischen Alf und Lucky. Alf füttert Lucky und er sagt, glaube ich, 4 oder 5 Sätze, die er mit augenblicklich beginnt.
Ja, er füttert ihn übrigens mit Eiscreme, ne? Kinder, probiert das bitte nicht zu Hause.
Nein, das ist so ein American-Ding. Das ist nicht gut für die Katze.
Vielleicht war es Low-Fat-Eiscreme zur Verteidigung von Alf, man weiß es nicht.
Oder Zuckerwatte, was auch immer.
Gefrorene Zuckerwatte, das wäre den Abis zuzutrauen.
Ja, Hilfe. Kulinarik, oh, diesen Weg gehen wir nicht. Auf jeden Fall repetiert Alf, was er denn alles mit Lucky anfangen könnte.
Wunderbar.
Augenblick, ich würde sogar mit einem Mord davon kommen.
Er könnte sich ein schnuckeliges SLT machen, Schinken, Lucky und Tomaten.
Aber er tut's nicht, weil er jetzt scheinbar so ein bisschen auch mitgekriegt hat, wie das auf der Erde läuft. Und da kommt, habe ich das gesagt, was Lynn sagte, als sie am Frühstückstisch sind und Alf weg ist und sie sagt, ja, vielleicht verstehen wir müssen ihn ja auch mal ein bisschen verstehen, kommt ja aus einer anderen Kultur und, nee, das hatten wir nicht, er kommt ja aus einer anderen Kultur und auf Melmac essen sie eben Katzen und wir essen Kühe. Und Brian sagt, wir essen noch keine Kühe. Und Lynn sagt, was glaubst du, wo die Hamburger herkommen? Und Brian sagt, aus dem Supermarkt. Auch sehr schön.
Diese Entfremdung von der eigenen Nahrung und wo sie herkommt. Ja.
Nee, das wollte ich gerade nochmal da lassen. Und das ist so ein bisschen, das sehe ich so ein bisschen in Verbindung, dass, klar, ich meine, wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, ich dürfte nie wieder, boah, was nehme ich denn da? Ich dürfte nie wieder Thunfisch essen.
Ja, sehr lebensnahes Beispiel für diesen Podcast. Das machen wir, ja.
Ich wollte es gerade sagen, das war aber nicht intended. Das war tatsächlich, ich habe echt gerade kurz überlegt, was esse ich wirklich für mein Leben gern und was könnte man mir wegnehmen? Das ist, okay, ich muss kurz ausholen, aber nicht zu lang. Ich esse für mein Leben gern Thunfisch, aber nur direkt aus der Dose und in Öl. Das ist mein Fitmacher, das gibt mir Eiweiß, das gibt mir Protein.
Das ist deine Guilty Pleasure, ja.
Das ist meine Guilty Pleasure. Und wenn ich das nicht mehr essen dürfte, ich meine, man kann ja Alf ein Stückchen weiter nachvollziehen. Er kommt halt von woanders her.
Das wird auch später nochmal thematisiert in irgendeiner Folge, dass er sich ziemlich zusammengerissen hat, so im Verlauf. Ich glaube, das war die Folge mit dem Psychiater, mit Larry, wo er den Tenners klar macht, dass Alf eigentlich sein bestes Benehmen auf Erden gezeigt hat. Ne?
So um Gottes Willen.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Und auch ein Stück weit in ein Käfig für den Narren.
Ja, genau. Genau.
Ein Käfig für die Narren ist ein gutes Stichwort. Damit meine ich uns beide, die Narren.
Sehr gut. Ja, wir sind durch mit der Folge. Lieber Brian, abschließende Worte.
Sehr gerne. Die Message, Gott, wie in der 80er-Jahre He-Man-Folge, Zeichentrickserie. Heute haben wir Folgendes gelernt. Looking for Lucky tut für mich tatsächlich das Thema aus Strangers in the Night noch ein bisschen weiter ziehen. Nur diesmal ein bisschen verstärkt. Sie beschuldigen ihn offensichtlich, dass er was getan hat und er beteuert immer wieder seine Unschuld. Ja, ich glaube, das ist so diese Message hier, dass man halt im Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo, Entschuldigung.
Mir gefällt aber auch die Message, dass hier ganz, ganz klar wird, dass Alf mittlerweile ein Familienmitglied ist.
Ja.
Und zwar egal, was er getan hat und dass die Tenners sich selbstverständlich auf die Suche nach ihm machen.
Das fand ich schön. Und meine liebste Szene in dieser Folge war tatsächlich diesmal kein Zitat, sondern ich bin auch gerade nicht ganz textsicher, aber du wirst genau wissen, was ich meine. Als dieser Pseudo-Gerichtsverhandlung da im im Wohnzimmer läuft und Kate diesen kandierten Apfel von diesem Kissen versucht zu ziehen und sagt, man gebe mir am besten jetzt keine Schere in die Hand.
Ja.
Und Alf Willi so anstupst, hier mit der Hand, mit dem rechten Arm, und er dreht sich um. Könnte es sein, dass hier etwas, weiß ich nicht mehr, in der Luft liegt und Willi einfach nur den Zeigefinger auf den Mund legt. Aber dieses Anstupsen mit der Paul Fusco-Hand an Willis Arm, das ist mein Moment der Folge, tatsächlich.
Also das Zusammenspiel aller Charaktere und auch das Zusammenspiel mit der Puppe ist hier mal wieder 1A. Und wir sind erst in Folge 3.
Ja, das stimmt.
Meine Lieblingsszene, selbstverständlich, das ist auch kein Dialog, sondern es ist und bleibt Oldtime Rock'n'Roll. Und die ist auch hier im heimischen Haushalt der Sörensens schon zigmal nachgespielt worden. Also es muss bloß einer im Flur stehen, der andere sitzt im Wohnzimmer und der eine macht dann dünn, 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 dünn und kommt auf Socken ins Wohnzimmer geschlittert.
Du holst dir dann schnell eine Gurke als Mikrofon. Oh, apropos die Gurke. Die wirft er ja auch noch achtlos irgendwann einfach hinter sich, genau, als es ums Aufräumen geht.
Warum auch nicht? Die Wohnung ist ja schon Chaos.
Die ist ja schon derangiert. Noch ein kurzer Fact zum Ende. Im Abspann läuft nochmal Oldtime Rock'n'Roll von Bob Seger mit Alfs Performance statt dem Standardabspann. Das wollte ich noch kurz da lassen.
Ich finde, die Szene ist so schön, dass man tatsächlich innerhalb von 21 oder 23 Minuten oder wie lange die Folge da standardmäßig immer ist, nochmal zeigen kann. Auf jeden Fall. Die Puppe macht da auch nochmal so einen lustigen Turn irgendwie mitten beim Singen, wo das Publikum auch zu lachen anfängt. Also das war auch tatsächlich so als Gag gedacht, weil das urkomisch aussieht. Und ich kann es nicht beschreiben. Man muss es sich wirklich angucken.
Und ich werde das, wenn wir zwei uns das nächste Mal, weil, liebe Zuhörende, der Lars und ich, wir treffen uns ja auch so wirklich mal so im Real Life, erinnere mich dann, ich werde diese Szene für dich extra nochmal nachspielen, aber ich nehme keine Gurke, sondern eine Dose Astra-Pilz. Jetzt haben wir noch Product Placement.
Ja, sehr gut. Machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an Episode 3. Wir sind durch. Und die letzten Worte überlasse ich heute dir. Ach nee. Die letzten Worte kann ich dir jetzt noch nicht überlassen, weil ich muss ja noch mal ein Sprüchlein loswerden.
Ei.
So, an alle da draußen an den Empfangsgeräten, wenn ihr noch was hinzuzufügen habt, wenn ihr etwas besser wisst, als wir es hier tun, dann lasst uns doch bitte eine E-Mail da. Die E-Mail-Adresse lautet wie immer podcast@haare-im-thunfisch.de. Und wir freuen uns über wirklich jede Zuschrift und wir antworten auch auf jede Zuschrift.
Im Stile eines großen Staatsmanns gesagt.
Goodie. Dann würde ich sagen, dann lege ich jetzt das Headset ab, ich schalte das Mikrofon aus und ich freue mich auf Episode 4. Was ist denn eigentlich Episode 4? Sind wir denn schon bei Großer Mann, was nun?
Das sind wir, du hast absolut recht.
Da freue ich mich ja schon mega drauf. Oh, das wird legendär. Mein lieber Brian, es war mir wieder ein inneres Grünkohlessen, mit dir über Alf zu sprechen. Und ich freue mich auf Folge 4 und ihr da draußen hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Likewise, Lars, ich kann alles nur zurückgeben. Es ist mir ein Fest, diese großartige Serie mit dir zu besprechen und in den Äther zu drücken. Und ich schalte jetzt einfach mein Mikro auch mal aus und um die Truman Show zu zitieren, morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, falls wir uns nicht mehr sehen.
Klick. Das ging jetzt runter wie Öl oder wie Thunfisch in Öl. Ich bin auch draußen. Ciao.